Hi, schön, dass du eingeschaltet hast bei In Bindung, dem Podcast Nummer 1 für glaubensbasierte Elternschaft. Bei uns geht es darum, wie du dein Kind liebevoll begleiten kannst, während du selbst im Glauben und in deinen Beziehungen wächst. Heute im Studio begrüße ich Junita Horch und Julia Wanicek und mein Name ist Anna Born. Wir sind Pädagoginnen und Elternberaterinnen. In dieser Folge sprechen wir über das Thema Das Böse im Kind Teil 1. Wenn du uns noch nicht abonniert hast, dann drück jetzt auf Folgen und verpasse keine Episode. Vielen Dank, dass du dabei bist. Lass uns starten. Ja, das Böse im Kind. Vor einiger Zeit habe ich eine Dokumentation gesehen, die ist eine mehrteilige Dokumentation über eine christliche Influencerin. Und ihr Name ist Ruby Frankie. Und
Davon gehört.
Ich habe auch ein bisschen was auf Instagram davon erzählt. Die gibt's auf Disney Plus. Und diese Doku hat mich schockiert. Sie hat mich wütend gemacht, auch traurig. Denn ich erzähle euch mal kurz, wer sie war. Genau, also Ruby Frankie ist halt eine christliche Influencerin. Sie ist sehr gewachsen im Internet. Also sie hat über 1 Million Follower auf YouTube. Mhm. Und sie hat 6 Kinder. Sie heißt 8 Passengers. Das war ihr Kanal. Mhm. Und sie hat den Alltag gefilmt mit ihren Kindern. Und es schien alles so perfekt. Ja, es ist eine perfekte Familie. Es sind perfekte Kinder, perfekte Erziehung und auch noch perfekte Religion. So nach außen sah alles immer sehr schön aus. Und sie ist auch ein sehr großes Vorbild gewesen für viele Mütter, für viele Frauen. Dann kam der Skandal, also der Schock, dass sie über Monate lang ihre Kinder misshandelt hat, dass sie sie eingesperrt, gefesselt und aushungern lassen hat. Von daher hier an dieser Stelle, schaut euch die Doku nicht an, wenn ihr gerade nicht in der Lage seid, weil das sind doch sehr sensible Inhalte. Und vor allem hat mich an der Dokumentation auch gereizt, dass das alles Originalaufnahmen von ihr waren. Also sie hat wirklich... Also der Mann sagt auch, sie hätte immer die Kamera dabei. Also es wurde eigentlich alles gefilmt und dann halt nur die guten Sachen wurden dann rausgenommen, die schlechten Sachen wurden rausgeschnitten und die guten Sachen wurden dann hochgeladen. Von daher geht es doch auch einem sehr nah, weil das so Originalaufnahmen sind. Genau. Und von daher, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, lest euch vielleicht erstmal nur eine Zusammenfassung darüber durch und schaut es halt nicht an. Aber was sich durch dieses Video zieht, was das jetzt mit unserem Thema zu tun hat, ist, dass ich gedacht habe, Mensch, diese Ruby hat versucht, alles in ihrem Leben perfekt umzusetzen. Und diese Perfektion auch im Glauben und in der Erziehung, das hat sie eigentlich endgültig dazu gebracht, ihre Kinder so zu misshandeln, weil sie dachte, dass Gehorsam ja einfach das Ziel ist und dass sie mit allen Mitteln, mit Erziehung und mit allen anderen Mitteln die Kinder dazu bringen muss. Und
ja, das dass sie lieb sind.
Genau,
ja,
und es zieht sich hindurch. Weggeht. Genau, in dem Kind steckt Böses und ich muss es austreiben in jeglicher Form.
Das ist so krass.
Weil
sie dann praktisch dieses Austreiben eigentlich mit Mitteln gemacht hat, die selber total böse sind.
Genau, und das ist jetzt vielleicht ein Fall in den USA und das ist irgendwie so weit weg. Aber ich muss sagen, mir im nahen Umfeld ist das auch häufig begegnet. Also diese Vorstellung davon, dass das Kind böse ist und man es mit
austreiben.
Erziehung austreiben muss, richtig.
Und weil du nicht früh genug anfängst, dann geht das auch niemals weg.
Genau, und das lebt auch weiter, diese Vorstellung in unseren Kirchen, auf anderen YouTube-Kanälen. Also es zieht sich doch schon überall durch und es ist doch stark verbreitet. Deswegen sind wir heute hier und reden über dieses Thema. Wie ihr merkt, bewegt mich das selber sehr und wir wollen heute mal einen Blick drauf werfen, woher dieser Gedanke eigentlich kommt, was das mit dem Kind, mit uns auch selber macht. Und wir werden auch noch einen Teil 2 haben, also ihr freut euch drauf, dieses Thema, da haben wir uns extra Zeit für genommen. Genau, aber fangen wir jetzt einfach mal an mit
Mit dem biblischen Ursprung.
Mit dem biblischen Ursprung, genau. Was denkt ihr, ja, gibt es in der Bibel eine Begründung dafür? Oder warum denken so viele Christen auch, dass das Böse im Kind wohnt?
Ja, ich glaube, in der Bibel findest du für alles Begründungen, wenn du es möchtest. Wenn du die Verse einfach dir so rauspickst und den Zusammenhang nicht anschaust. Ich möchte hier drei Verse nur aufzählen. In der nächsten Folge wollen wir den Zusammenhang dafür aufzeigen. Nur hier so, dass kann den Boden nähren für das Kind ist böse von Anfang an. Also in 1. Mose 8,21 steht, das Herz des Menschen ist böse von Jugend auf. Mhm. Im Psalm 51,7 steht, in Sünde bin ich geboren. Mhm. Und in Römer 3,23, alle haben gesündigt. Mhm. Und was auf den ersten Blick könnte man mutmaßen oder schlussfolgern, okay, das Kind ist von Anfang an böse und sündig.
Und dadurch hast du dann dieses Bild, diese Prägung, Achtung, das sündige Kind, das sündig geboren wird, oh weh, es ist ungehorsam, da zeigt sich diese Sündhaftigkeit, das ist gefährlich, das müssen wir austreiben und es legitimiert dann auch wieder diese Kontrolle und auch dieses Bestrafen, was du jetzt auch aus dieser Doku geschildert hast.
Wobei, dazu kleiner Zwischeneinschub, es hat ja was damit zu tun mit unserem Gottesbild. Also wie geht Gott mit Sünde um? Also wird Sünde ausgetrieben, wird Sünde ganz viel Strafe und dann ist der Mensch gut? Hat ja unheimlich viel, das Ziel ist ja letztendlich da, auch selbst wenn ich sage, das Kind ist böse oder sündig, wie gehe ich denn damit um? Aber häufig ist dann in diesen Kontexten, wo das so gesagt wird, die Schlussfolgerung, okay, und dann muss ich mit Strenge das irgendwie rausbekommen.
Genau, also dieses Gehorsam vor Liebe, das ist so ein Narrativ in religiösen Erziehungssystem. Ist mir, habe ich schon gesagt, persönlich in meinem Umfeld auch begegnet, im nahen Umfeld sogar. Und da ist der Glaube irgendwie, dass das Kind muss erstmal gehorsam lernen. Und erst dann ist es würdig, irgendwie Liebe, Zuneigung zu bekommen,
dann
Wohlwollen.
Würdig, dann hat es sich verdient.
Genau, es muss es sich verdienen, um geliebt zu werden. Es wird halt als Belohnung und die Grundlage ist nicht Vertrauen, Sicherheit, Verständnis, sondern Gehorsam tatsächlich. Die Folgen davon sind, dass Kinder ja Liebe erleben als Bedingung, als bedingte Zuwendung. Sie passen sich an, um Nähe zu bekommen. Es geht, also was eigentlich ein Grundbedürfnis ist, Nähe muss sich verdient werden. Das stirbt vieles ab. Ja, man muss sich zurückschrauben, seine Bedürfnisse. Man hat keine emotionale Sicherheit und Stabilität, weil man ja nicht weiß.
Ja, ja, was auf einen zukommt.
Was auf einen zukommt. Aber vielleicht kurz persönlich. Also als Kind habe ich das auch erlebt und manchmal wusste ich gar nicht, wo war ich denn jetzt ungehorsam? Was war denn jetzt falsch? Also da ist so eine große Unsicherheit. Wie soll ich mich überhaupt verhalten?
Wie muss ich mich jetzt verhalten, dass es wieder passt? Dass
ich
wieder
Liebe bekomme? Manchmal dachte, ich habe doch gar nichts gemacht.
Ja, wo dir gar nicht klar war, in deiner Unreife wahrscheinlich auch, was jetzt dein Fehler war, den du gerade begangen hast.
Und dann zweifelt man an sich selbst und denkt, was ist mit mir nicht richtig? Ja. Und das ist zutiefst verletzend auf jeden Fall. Genau.
Auf jeden Fall, ja.
Jetzt schauen wir uns mal die historische Entwicklung an und die geistliche Prägung. Wir haben schon ein bisschen das Gottesbild angedeutet, aber ja, historisch gesehen, kam denn das zustande, dass so ein Glaube entstanden ist?
Ich meine, es ging ja dann in der frühen Christenheit weiter. Also dieses Bild von der Erbsünde wurde ja damals von diesem Kirchenvater, wie hieß der, Augustinus. Geprägt. Dass der Mensch halt von Geburt an verderbt ist.
Also die Erbsünde mit sich trägt. Schon von Adam und Eva die Sünde immer weitergegeben wird.
Und dass somit Kinder nicht als unschuldig auf die Welt kommen, sondern als sündhaft. Und das wurde dann in der katholischen Kirche auch so weiterentwickelt, beibehalten, aber später auch von Reformatoren wie Luther und Calvin übernommen. Und das sieht man auch in den Übersetzungen der Bibel, wenn man sich Luther und so weiter und sein Leben und seine Prägung anschaut. Ich glaube, keine andere Übersetzung wie die Lutherbibel benutzt so oft für ein bestimmtes hebräisches Wort Strafe, was man auch noch mit anderen Worten übersetzen könnte. Genau, also daraus dann die Folge, die Kinder brauchen eben diese Disziplinierung, die sind von Natur aus ungehorsam, sie müssen praktisch geformt werden.
Ja, ein anderer Einfluss, der auch uns Kirchen prägt, auch Freikirchen, ist der Einfluss von Calvin und Puritanismus was dann später kam. Und zwar sagte Calvin, dass der Mensch, also er sah den Menschen als völlig verdorben an. Und in puritanischen Traditionen wird das Kind häufig eher als rebellisch und egoistisch betrachtet. Das heißt, strenge Strafe galt auch als Gott gewollt, weil das muss sein mit diesem Bild über das Kind. Und somit, und diese Einflüsse, die sind heute
ja.
immer noch so da. Und das ist so heftig, dass wir manchmal Dinge glauben und leben und denken, das war schon immer so, aber wir uns gar nicht bewusst sind, okay, woher kommt das Ganze? Deswegen reden wir drüber, dass wir merken, okay, woher kommen diese Einflüsse, dass ich so denke, so handle, wie ich eben handle. Es ist nicht normal und war auch nicht schon immer so. Also, dass sowas da, also solche Argumentationen, die sind immer schwierig.
Ja, also es sind eigentlich dann auch so gesellschaftliche Einflüsse dann, wie man früher halt so...
Ja, so ein geistliches Erbe, das ich weitergebe.
Ja, also dann kam noch der Pietismus und auch der deutsche Gehorsamskult. Also da war ernsthafte Frömmigkeit sehr wichtig. Der Glaube war nicht nur äußerlich, sondern hat sich durchs ganze Leben musste sich der ziehen. Das Verhalten, die Moral, die Erziehung, also alles musste da im Einklang sein. Genau, man hat großen Wert auf Erziehung gelegt, auf Disziplin, ja, auf Ordnung,
auf Gehorsam. Ja, das fällt ja auch dann zusammen mit diesen preußischen Tugenden, was dann auch in die NS-Zeit reingeht und so weiter. Ja.
Also das Ziel ist nicht Liebe und Vertrauen, sondern der gute Charakter, ja, zu jedem Preis, sage ich mal. Das sind sehr strenge Erziehungsformen, die man da erreichen möchte. Und der kindliche Wille wird als ungezähm, böse, gefährlich angesehen und... Genau, das war halt auch gesellschaftlich, nicht nur religiös begründet, weil zu dieser Zeit einfach dieses Denken...
Es war so, es gab ja dann auch die schwarze Pädagogik, da hat man dann auch gesagt, das Kind muss gebrochen werden. Der Willen, den muss man brechen, damit Kinder dann lernen, auch Gutes zu tun. Das war auch sehr stark verbreitet.
Ja, oder wenn wir an dieses, wir haben es schon mal erwähnt im Podcast, dieses Buch, was damals in der NS-Zeit dann ganz berühmt war, die deutsche Mutter und ihr Kind, Johanna Harrer. Also das war ja ganz
genau,
klar
da hieß daraufhin es, ausgewählt. Man darf das Kind nur einmal am Tag küssen, auf die Stirn beim Gute-Nacht sagen, sonst keine Zuneigung zeigen, sowas. Ja, ne?
Solche Sachen. Und wie du schon gesagt hast, es setzt sich ja bis heute fort. Und wir haben aber auch schon mal Folgen gemacht, auf die möchte ich kurz verweisen. Der Benjamin war damals zu Gast über Strafe und Züchtigung und auch diesen Rute-Text, der ja auch immer noch bis heute in Freikirchen so gebraucht wird, um das zu rechtfertigen, diese Art von Erziehung.
Genau, das waren Folgen mit Benny, aber wir haben zu dritt auch noch mal eine Folge über die Rute gemacht. Die kann ich auch an dieser Stelle sehr empfehlen.
Ja. Dann, genau.
Okay. Ja, jetzt haben wir uns das von früher angeschaut, wie die Menschen gedacht haben, was hat ihnen gefehlt. Ich denke, es hat Aufklärung gefehlt. Heute haben wir sehr viel Wissen, ja, psychologisch, auch physiologisch. Viel von Entwicklung der Kinder wissen wir, was Kinder wirklich brauchen oder was Menschen brauchen, um zu erblühen, ja, um zu wachsen.
Aber auch Gottesbild. Also einmal die Prägung, die Auslegung und so. Das Wissen hat gefehlt, aber auch das Gottesbild war ja auch, was Junisha schon gesagt hat. Ein Grund.
Genau, weil Luther, wie du gesagt hast, war ja sehr geprägt von seiner Zeit. Deswegen hat er auch gewisse Dinge so übersetzt, wie er sie übersetzt hat. Und jetzt
das hat sich
da mal auf den Ursprung zu schauen, was bedeuten die Wörter eigentlich wirklich? Ja. Wie können sie noch gedeutet werden? Ja, genau. Also genau, das war früher, aber heutzutage, es hat mich ja auch erschrocken. Also es war kurz nachdem ich die Dokumentation gesehen habe von Ruby Frankie, habe ich mitbekommen, dass es einen großen YouTube-Kanal in Deutschland gibt von einer Freikirche. Und dort war ein Video hochgeladen von jemandem, der über Erziehung gesprochen hat. Ja, was mich schockiert hat, war, dass dort Praktiken erzählt wurden, erklärt wurden, aufgerufen wurden, Kindern Gewalt anzutun mit bestimmten Griffen, damit...
Erklär.
Na, ich möchte es jetzt gar nicht so wiedergeben. Also ne, so Körperstellen, die man drücken kann, was dem Kind wehtut, damit das Kind halt gehorcht.
Okay, krass.
Und das war da zu unserer heutigen Zeit hochgeladen, hier in Deutschland, mit sehr viel Reichweite. Und zum Glück haben da Menschen drauf reagiert, die davon mitbekommen haben und haben das Jugendamt eingeschaltet. Und das Video ist noch da, aber die Passage wurde rausgeschnitten. Was mich auch sprachlos macht, dass das ganze Video überhaupt noch da ist, vor allem, weil in der Stellungnahme nicht wirklich Einsicht und Reue irgendwie zu lesen
ist. Einfach nur, weil es verboten war. Ne? Weil
das Krasse ist, es ist immer noch schriftlich beschrieben, was sie rausgeschnitten haben. Also es existiert weiterhin in diesem Video, zwar als Kommentar, aber es ist immer noch
die Beschreibung,
da vorhanden,
wie man vorgehen soll.
Genau, und das Video ist erst nach 3 Jahren bearbeitet worden. Und ich finde das so krass, weil das jetzt passiert.
Jetzt immer noch, ja. Mhm. Ich kann mich erinnern, zu meiner Jugendzeit, da gab es auch mal so ein paar, die haben auch Erziehungsvorträge gehalten auch. Und du musst auf die Stimme des Heiligen Geistes hören, wenn er da sagt, wie du dein Kind erziehen sollst. Und dann erzählte die Mama auch, wie sie da mit dem Kleinkind vom Supermarkt war. Und das Kind war irgendwie, hatte einen Wutausbruch. Ja, warum Klassiker. Auch immer. Klassiker. Und da hat ihr der Heilige Geist, so beschreibt sie das, gesprochen, du musst jetzt dein Kind schlagen. Du musst es züchtigen, du musst dem Kind zeigen, dass es so nicht geht.
Oh, da wird mir ganz schlecht.
Ja, mir wird dann, da zieht sich alles zusammen, weil das ist die eigene Prägung. Mhm. Die eigene Prägung, die vertauscht wird mit der Stimme des Heiligen Geistes.
Genau, weil das, und dann was sie wahrscheinlich das selbst erlebt hat.
Genau.
In dem Moment, wo das Kind heult und ausflippt, wird angetriggert in ihr.
Ja.
Und dann kommen diese von ihr selbst in der Kindheit so erlernten Reaktionen, wie sie behandelt wurde, kommen dann wieder hoch. Und es ist ein ganz normaler psychologischer Vorgang, der dann im Hirn passiert.
Weil sie nichts anderes kennt.
Und dann wird es aber dieser körperliche Missbrauch mit diesem geistlichen Missbrauch sozusagen noch
so übel
in Verbindung gebracht.
Mit den Bibelstellen, die wir schon
genau, und dann hast du, und das ist für mich so eine üble Form von Missbrauch, wenn du den Geistlichen mit dem Körperlichen dann so zusammenbringst. Weil was macht es mit dem Kind? Was macht es mit dem Gottesbild dieses Kindes?
Ja, danke für die Überleitung. Ja, was macht es mit dem Kind? Also was sind die psychologischen Auswirkungen? Was sind diese Mechanismen hinter dieser Gewalt, die stattfindet?
Ja, was mit dem Kind macht, ich glaube, du hast am Anfang ganz viel gesagt, weil Kinder glauben da von Anfang an, hey, ich bin falsch, ich bin böse, ich habe das auch geglaubt, ich bin falsch, irgendwas stimmt nicht mit mir. Ja, gerade wenn Kinder unreif sind, sie machen Dinge häufig aus Impuls, sie denken nicht viel nach, es passiert einfach. Und wenn diese Impulse bestraft werden, dann merkt das Kind, nicht das, was ich gemacht habe, ist falsch, sondern ich bin falsch, weil das können die ja kaum trennen. Da brauchen sie ganz, ganz, ganz viel elterliche Begleitung. Das ist das, was so ein bisschen, was auch bei Kindern schnell passiert.
Wir haben ja auch mal ein bisschen unsere Community gefragt, wie es ihnen mit diesem Thema geht. Und es war sehr, sehr interessant, da die Antworten zu lesen. Also das, was ihr beschrieben habt, das kam ja ganz, ganz oft auch aus unserer Community. Ich dachte immer, ich bin falsch. Mhm. Ich bin
schlecht. Wir mussten gehorchen, um geliebt zu werden.
Genau.
Da entstehen negative Glaubenssätze, die unser Leben prägen, also weiteres Leben prägen, die unsere Handlungen unbewusst steuern. Oder ich wurde geschlagen, weil ich angeblich rebellisch war. Ja, das Kind wird als Rebell angesehen.
Weil es vielleicht mal für sich selber sich traut, sich einzustehen, weil er merkt, das fühlt sich für mich nicht gut an. Das passt nicht.
Mhm.
Und dann ist es aber Rebellion.
Und was wir jetzt gerade gesagt haben, was so dann passiert, dass man sich falsch fühlt, das ist auch so eine toxische Scham, die dann hervorgerufen wird, die sich auch ins Glaubensleben zieht. Und dann verwechselt man das vielleicht mit Reue. Ja? Weil man, ja, es gibt ja Menschen, die so oft betonen, ich bin ja so ein Sünder und ich bin so schlecht und nur Gott hat mich befreit. Ja, es klingt erstmal positiv, ja, dass sie sich sehr auf Gott verlassen, aber ich finde, es klingt auch sehr toxisch, weil ich glaube nicht, dass Gott möchte, dass wir uns so sehen. Weil Gott hat uns auch nach seinem Ebenbild geschaffen.
Dass wir ständig nur unsere Schlechtheit sehen.
Dass wir nicht nur die Schlechtheit sehen und irgendwie wird es vielleicht auch so zu, manchmal habe ich es erlebt, dass es auch so zu so einer Selbstdarstellung wird, wenn man immer wieder betont,
wie schlecht man ist.
Oder mit Demut verwechselt, weil man ist ja dann so auf Gott angewiesen. Ja,
man zeigt sich dann so demütig.
Ist man so fromm, es eigentlich sehr toxisch ist, so von sich
aus. Und das ist ja dann auch wieder das, was sich dann wieder weiterführt, wenn du dann selbst Eltern wirst in die nächste Generation. Weil eine Frage ist ja auch, warum? Also du hast gefragt nach den Mechanismen. Also Eltern werden so geprägt, geben das dann so weiter, haben dann natürlich auch Angst, die Kontrolle zu verlieren. Und was wir auch schon gesagt haben, mein Kind in so einem Wutanfall triggert dann das, mein inneres Kind, also das, was ich als Kind erlebt habe, und dann kommt es wieder hoch. Und manchmal hat dann mein Kind eigentlich so eine Stellvertreterfunktion nach dem Motto, das, was ich nicht als Kind zeigen durfte, hat mein Kind jetzt auch nicht das Recht zu zeigen. Und dann kommt eigentlich so eine Wut hoch, die ich dann an meinem Kind auslasse, die mit dem Kind aber gar nicht so viel zu tun hat in dieser Situation.
Ja, und ich glaube auch, was du sagst, ich möchte nochmal darauf eingehen mit dem Kontrolle. Weil wenn wir das nur so kennen, dass, okay, wenn ein Kind jetzt irgendwie mal sagt, du blöde Mama oder, ja, oder sich hinschmeißt, Sachen durch die Gegend wirft. Und mein einziges Werkzeug ist, das Kind irgendwie zu bestrafen oder zu beschämen und das Böse im Kind zu sehen, dann gibt es mir ja ein Gefühl von Sicherheit, wenn ich auf irgendwas zugreifen kann, auf irgendwas. Weil meine andere Erklärung als das Kind ist böse, habe ich nicht, weil habe ich in der Gemeinde so gelernt, das habe ich zu Hause so gelernt und vielleicht auch in meinem sozialen Umfeld, weil ich nur mit solchen, in so einer Gesellschaft aufgewachsen bin. Das heißt, das ist das einzige Werkzeug, was ich habe. Ich habe nicht mehr als Repertoire. Und deshalb greife ich darauf zurück.
Und man hat ja gelernt, ich muss jetzt reagieren.
Ich muss reagieren.
Man gesteht sich ja nicht ein, okay, ich kann jetzt einfach mal
eine Pause
machen und erstmal überlegen, was ich mache. Sondern man kennt ja so, dass ich muss sofort reagieren, sonst verziehe ich mein Kind.
Ja.
Diese Kontrolle, wie du sagst. Ja.
Aber Kontrolle und Sicherheit ist ja auch ein Grundbedürfnis. Also genauso wie Bindung und Nähe ein Grundbedürfnis ist, ist ja Kontrolle und Sicherheit auch eins der vier wichtigsten Grundbedürfnisse neben Autonomie und Selbstverwirklichung. Das heißt, wenn ich den Eltern das nehme und sage, ihr sollt nicht so reagieren oder ihr dürft nicht so oder das ist falsch, dann nehme ich ihnen ja auch in dieser Hinsicht das Gefühl von Sicherheit und Kontrolle.
Deswegen ist der Widerstand so groß.
Der Widerstand und vor allem auch das andere ist noch diese Angst. Also was dann immer wieder kommt, wenn wir über dieses Thema sprechen, das kommt jetzt sicherlich auch wieder, ja, seid ihr Humanisten, weil der böse Humanismus. Also keine Ahnung, ich habe mir erst mal gedacht, okay, Humanismus muss ich erst mal lesen. Was meinen die jetzt mit seid ihr Humanisten? Humanisten glauben, dass der Mensch gut ist von Grund auf. Und das ist ja dann die ganz böse Sicht, wenn man irgendwie glaubt, dass der Mensch...
Das Vorurteil kommt dann, man denkt, man braucht Jesus ja gar nicht.
Genau, genau.
Ja, das ist die Gefahr, ja.
Und ich dann erstmal so, okay. Ich denke, Menschen, wir alle, haben Tendenzen zum Guten und haben Tendenzen zum Bösen. Und unsere Aufgabe als Eltern in den Kindern, meiner Meinung nach, ist es durch die Bindung, die wir ihnen geben, dieses Gute zu stärken und das Gute mehr an die Oberfläche zu bekommen, indem wir ihnen die Bindung geben, die ihnen gleichzeitig auch Sicherheit schenkt, indem wir ihnen die Autonomie geben, die Selbstverwirklichung und so weiter. Und das alles dann das Gute stärken kann, dass es rauskommen kann.
Ja, aber da braucht es ja ganz großen Glauben an die Kraft der Liebe und die Kraft der Bindung,
und wenn
die ich vielleicht nie erlebt habe, das einzige Mittel war.
Ja.
Druck, Zwang, Strafe. Dann habe ich Bauchschmerzen. Und diese Angst hatte ich am Anfang auch. Reicht Liebe aus?
Ja.
Was wird aus meinem Kind, wenn ich es in den Arm nehme, wenn es gerade richtig gemein war?
Statt zu sagen,
statt es wegzuschicken. Natürlich, ich bespreche immer im Nachgang, immer. Aber ich weiß, mein Kind ist gerade in Not. Mhm. Und das ist ein ganz anderes Bild, ein ganz anderer Umgang, zu sagen, hey, es gibt beides.
Mhm.
Es gibt beides und ich will das Gute stärken durch die Bindung.
Genau, ja.
Ja, das war jetzt ein super Übergang für unsere nächste Folge, also wo wir weiter darüber sprechen. Leider müssen wir jetzt an dieser Stelle Schluss machen. Ja, wir haben schon angedeutet, das Kind ist nicht schlecht, es braucht Bindung. Und wir schauen uns das, wie gesagt, in der nächsten Folge genauer an, was das Kind wirklich braucht, was brauchen wir als Eltern. Genau, also wenn dich diese Folge jetzt irgendwie berührt hat, wenn du irgendwas in dir gespürt hast, Wut oder Schmerz oder Betroffenheit, dann erkennst du dich vielleicht wieder in dem, was wir gesagt haben, wenn du es selbst erlebt hast oder vielleicht auch selbst weitergegeben hast. Es ist okay, aber wir müssen das jetzt nicht weitertragen. Ja? Wir dürfen hier auch Veränderungen schaffen für unsere Kinder. Ja, dann lade ich ein, bei der nächsten Folge wieder dabei zu sein. Und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Das war wieder eine Folge von In Bindung. In Verbindung leben mit deinem Kind, dir selbst und Gott. Beim nächsten Mal reden wir mit dir, wenn es weitergeht. Das böse Kind Teil 2.